Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 26. Dezember 2025.
Hallo.
Wir haben uns heute durch den ganzen Stapel an Recherchen gewühlt, den Sie uns zum Thema multimodale KI in der Medizin geschickt haben. Und eines wird da sofort klar. Das ist kein Nischenthema mehr.
Nein, absolut nicht. Was man da sieht, ist ein echter Paradigmenwechsel.
Genau. Bisher war es ja so, man hatte eine KI, die war Weltmeister in einer Disziplin, Hautläsionen erkennen, Knoten im CT finden.
Exakt. Sehr spezialisiert.
Aber jetzt reden wir über Systeme, die, die wie ein erfahrener Oberarzt denken.
Mhm.
Sie nehmen sich ein Röntgenbild, die Laborwerte, die Notizen der Pflege, die komplette Krankengeschichte und weben daraus eine einzige, fundierte Diagnose.
Genau das ist die Vision.
Wir wollen verstehen, was die großen Modelle wie MedGermany und GPT-4o wirklich können, wo die Fallstricke lauern und wie eine Klinikleitung so etwas überhaupt angehen kann.
Ohne sich komplett zu verheben, ja.
Okay, fangen wir mal ganz vorne an. Der Begriff, der über allem schwebt, ist multimodal. Das klingt erstmal technisch.
Es ist auch, aber das Prinzip dahinter ist eigentlich ganz einfach.
Ihre Unterlagen liefern da ein super griffiges Beispiel. Ein Röntgenbild der Lunge allein, das ist ja oft nicht eindeutig. Es könnte eine Lungenentzündung sein, aber vielleicht auch Herzinsuffizienz.
Genau, und ein menschlicher Arzt schaut ja auch nicht nur auf das Bild. Er nimmt die Sauerstoffsättigung dazu, hört die Lunge ab, liest die klinischen Notizen.
Fragt noch Fieber.
Richtig. Er kombiniert also verschiedene Modalitäten. Bild, Messwerte, Text. Und genau das ist die Fähigkeit, die man diesen neuen KIs beibringt. Sie sollen nicht nur Pixel analysieren, sondern den gesamten Kontext eines Patienten erfassen.
Und wie funktioniert das sozusagen unter der Haube? Sie erwähnen da Begriffe wie Transformer-Architekturen. Das klingt erstmal nach Raketenwissenschaft.
Also, man kann es sich eigentlich wie einen extrem guten Simultanübersetzer vorstellen.
Okay.
Aber statt Deutsch in Englisch zu übersetzen, übersetzen diese Systeme die Sprache eines Röntgenbildes und die Sprache eines Arztbriefes in eine gemeinsame, universelle Sprache, die der Mathematik.
Ah, verstehe. Alles wird in Zahlen übersetzt.
Genau. Erst wenn alles in diesem gemeinsamen mathematischen Raum existiert, kann die KI die tiefen Zusammenhänge wirklich erkennen und sagen, aha, diese Verschattung da oben korreliert direkt mit dem Wort Nachtschweiß im Arztbrief.
Das ist ein super Bild. Und diese Fähigkeit zur Übersetzung wird dann in den Modellen unterschiedlich umgesetzt. Stichwort Fusion.
Das ist der nächste Schritt und der ist entscheidend. Man muss diese übersetzten Informationen ja irgendwie zusammenbringen. Man kann das ganz früh machen, also alle Zutaten auf einmal in den Mixer werfen.
Quasi.
Oder ganz spät, wo man erst separate Analysen fährt und nur die Ergebnisse am Ende kombiniert. MedGermany wählt hier einen Mittelweg, die sogenannte Intermediate Fusion.
Was bedeutet das?
Das ist so, als würde man beim Kochen die Zutaten schrittweise zugeben. Dadurch gehen die Feinheiten aus den einzelnen Datenquellen nicht verloren, aber das System kann trotzdem früh anfangen, komplexe Verbindungen zu knüpfen. Das gilt momentan als der robusteste Ansatz.
Verstehe. Das führt uns direkt zu dem Duell, das in Ihren Quellen immer wieder aufkommt. Googles MedGermany gegen GPT-4o von OpenAI. Ihre Unterlagen bringen da eine sehr spannende Studie ins Spiel.
Ja, eine Art KI-Meisterschaft in der Radiologie.
Wie ist das denn ausgegangen?
Das war quasi das Staatsexamen für KIs, das Dixit-Examen. Und das Ergebnis ist auf den ersten Blick wirklich verblüffend. Der Generalist, GPT-4o, hat die Prüfung mit einer Gesamtgenauigkeit von fast 70% bestanden.
Und Gemini?
Gemini Advanced lag bei rund 60%.
Moment mal, das muss ich verstehen. MedGermany ist doch das Modell, das explizit auf medizinische Daten trainiert wurde. Warum gewinnt dann der Alleskönner von OpenAI, der ja auch Gedichte schreiben kann?
Das ist genau der Punkt, der strategisch so wichtig ist. GPT-4o scheint ein fundamental besseres Grundverständnis für komplexe räumliche und anatomische Zusammenhänge zu haben.
Eine Art überlegenes Allgemeinwissen.
So könnte man es nennen, ja. Nirgendwo wurde das deutlicher als in der kardiologischen Radiologie, also bei Herzaufnahmen. Da lag GPT-4o bei 70% Genauigkeit.
Und Gemini?
Bei desaströsen 30%.
Wow!
Das deutet einfach darauf hin, dass GPT-4o die komplexe 3D-Struktur des Herzens besser interpretieren kann.
Das ist eine entscheidende Erkenntnis. Es geht also nicht darum, das eine beste KI-Modell zu finden, sondern das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe. Man kauft ja auch kein Skalpell, wenn man einen Hammer braucht.
Absolut. Und hier kommt dann die große Stärke von Midjourney ins Spiel. Während GPT-4o der kluge Generalist ist, ist Midjourney eine ganze Familie von hochspezialisierten Fachärzten.
Zum Beispiel?
Midjourney 2D zum Beispiel ist darauf trainiert, Radiologieberichte zu schreiben. Ihre Quellen zitieren eine Studie, bei der das Modell Berichte für unauffällige Thorax-Röntgenaufnahmen erstellt hat.
Und das Ergebnis?
In 96% der Fälle waren diese KI-Berichte klinisch nicht von denen menschlicher Radiologen zu unterscheiden.
96%, das ist ja quasi perfekt.
Es geht im Moment vor allem um die Entlastung bei Routinefällen. Stellen Sie sich vor, der Radiologe muss die 80% der unauffälligen Befunde nicht mehr von Grund auf tippen, sondern nur noch kurz gegenlesen und freigeben.
Klar, die Zeitersparnis ist riesig.
Und die Midjourney-Familie geht ja noch weiter. Es gibt Midjourney 3D, das erste Modell überhaupt, das 3D-CT-Aufnahmen vom Kopf nicht nur analysieren, sondern auch sprachlich beschreiben kann. Oder Midjourney Polygenic, das allein aus Gendaten das Risiko für Krankheiten wie Schlaganfall vorhersagt, und zwar besser als die bisherigen statistischen Modelle.
Okay, wir haben also diese hochspezialisierten Modelle, aber Ihre Unterlagen zeigen ja, der eigentliche Test findet erst im chaotischen Klinikalltag statt. Wo sehen Sie da die größten, sofort spürbaren Veränderungen?
Der größte Hebel, der in allen Quellen genannt wird, ist die massive Reduzierung des administrativen Aufwands. Ein Hauptgrund für Burnout ist ja die Dokumentation.
Das Tippen?
Genau. Ärzte verbringen Stunden damit. Hier kommen sogenannte Ambient AI Scribes ins Spiel. Das sind KIs, die im Behandlungszimmer einfach mitlaufen, das Arzt-Patienten-Gespräch live transkribieren und daraus automatisch einen perfekten Eintrag für die Patientenakte erstellen.
Und was sagen die Ärzte dazu? Ich kann mir vorstellen, dass da auch eine gewisse Skepsis herrscht, so ein digitaler Spitzel im Raum.
Die Skepsis gibt es am Anfang immer, aber die Ergebnisse sind überwältigend. Eine Studie, die Sie uns geschickt haben, spricht von einer Reduktion des Aufwands um bis zu 80%.
80?
80%. Und 4 von 5 Ärzten gaben an, dadurch spürbar mehr Zeit für den eigentlichen Beziehungsaufbau zum Patienten zu haben. Die Maschine macht die Bürokratie, der Mensch macht die menschliche Zuwendung.
Das ist ein echter Gamechanger. Aber gibt es in Ihren Quellen auch Hinweise auf die versteckten Kosten? Also teure IT-Upgrades oder vielleicht eine neue Art von Fehlern, die am Ende mehr Zeit kosten?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Die Effizienzgewinne sind das eine, die Risiken das andere. Aber um bei den Gewinnen zu bleiben, die Dokumentation ist nur die Spitze des Eisbergs. Ihre Unterlagen listen das ja auf. Die Befundungszeit in der Radiologie sinkt um 25%.
Okay.
Versicherungsfreigaben, die sich oft über Wochen hinziehen, dauern plötzlich nur noch 3 statt 30 Tage.
Wow.
Und die Burnout-Rate bei Anwendern solcher KI-Assistenten sinkt um 40%. Das ist keine kleine Verbesserung, das ist eine Revolution des Workflows.
Und bei der Triage, also der Vorsortierung von Fällen, scheint der Nutzen ja auch enorm zu sein.
Ja, das Mammographiebeispiel aus Ihren Quellen ist stark. Dort konnte die KI die Arbeitslast der Radiologen um 44% senken.
Bei gleicher Genauigkeit.
Bei gleicher diagnostischer Genauigkeit. Das System sortiert quasi die 100%ig unauffälligen Scans aus. Der menschliche Experte kann sich auf die Fälle konzentrieren, die wirklich seine Expertise erfordern.
Bei all dieser Begeisterung malen Ihre Unterlagen aber auch ein sehr düsteres Bild, wenn es um die Fehleranfälligkeit geht. Und da wird betont, KI-Fehler sind anders. Was ist damit gemeint?
Ein menschlicher Fehler ist oft ein Versäumnis. Ein KI-Fehler kann eine reine Erfindung sein. Das größte Problem sind die sogenannten Halluzinationen. Das Modell erfindet Fakten, die in den Daten schlicht nicht existieren.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Wie sieht so etwas in der Praxis aus?
Stellen Sie sich vor, eine KI analysiert ein Thorax-CT und schreibt in den Bericht unauffällige Leber. Das Problem ist nur, auf diesem CT war die Leber gar nicht abgebildet.
Oh.
Oder das System erfindet einen Laborwert, der nie gemessen wurde, um seine eigene Diagnose zu untermauern. Und das Tückische ist, diese Falschaussagen werden mit einer unglaublichen, fast schon arroganten Selbstsicherheit präsentiert.
Das heißt, die KI sagt nicht, ich bin mir unsicher, sondern das ist definitiv so.
Genau. Auch wenn es kompletter Unsinn ist.
Moment mal, das heißt, Das System erfindet nicht nur etwas, sondern es verteidigt diesen Fehler auch noch, wenn es neue widersprüchliche Daten bekommt.
Sie bringen es auf den Punkt. Ihre Quellen beschreiben das als diagnostische Persistenz.
Diagnostische Persistenz.
Die KI beißt sich an einer einmal gefassten, falschen Diagnose fest und ignoriert alle späteren Informationen, die dagegen sprechen. Sie lässt sich nicht mehr von ihrem Irrtum abbringen.
Das macht diese Fehler so gefährlich.
Extrem gefährlich. Eine Umfrage unter Klinikern, die in den Unterlagen zitiert wird, ist alarmierend. Fast 92% hatten bereits mit KI-Halluzinationen zu tun und über 84% stufen sie als potenziell gesundheitsschädlich ein.
Das ist beunruhigend. Wenn also eine Klinikleitung dieses gewaltige Potenzial nutzen will, aber gleichzeitig diese Risiken managen muss, wie geht man das strategisch an?
Also, die Unterlagen skizzieren da eine recht detaillierte technische Architektur. Im Grunde ein Fünf-Schichten-Modell.
Okay.
Unten hat man die Infrastruktur, also Rechenleistung. Darüber liegt die Datenschicht, dann die Algorithmen und die Anwendung. Aber die entscheidende, fünfte Schicht, ganz oben, ist die für Sicherheit und Compliance.
Und die ist das Problem.
Genau, die ist mit einer Reife von nur 1,69 von 5 Punkten die Achillesferse in den meisten Krankenhäusern. Hier besteht massiver Nachholbedarf.
Und was ist das technische Fundament, damit diese Schichten überhaupt miteinander reden können? Es wird immer wieder der Standard HL7-FHIR erwähnt.
Stellen Sie sich HL7-FHIR wie einen universellen USB-C-Anschluss für Krankenhausdaten vor.
Ah, das ist ein gutes Bild.
Plötzlich können das Laborinformationssystem, das Radiologiesystem und die elektronische Patientenakte problemlos miteinander reden. Dieser Standard ist die absolute Grundvoraussetzung. Der Entwicklungsaufwand für Schnittstellen sinkt damit laut Ihren Quellen um bis zu 73%.
Das bringt mich zu einem heiklen Punkt, den Ihre Quellen auch ansprechen. Wenn wir die KI mit all unseren Daten aus der Vergangenheit füttern, lernt sie dann nicht auch unsere alten Fehler und vielleicht sogar unbewusste Vorurteile?
Das ist die Büchse der Pandora, die man damit öffnet. Es gibt hier zwei Hauptprobleme. Das eine ist der Repräsentationsbias.
Also die Daten sind nicht vielfältig genug?
Genau. Ein Beispiel aus den Unterlagen. Ein Modell zur Erkennung von diabetischer Retinopathie wurde hauptsächlich mit Daten von hellhäutigen Patienten trainiert. Das Ergebnis? Bei dunkelhäutigen Patienten war die Trefferquote signifikant schlechter.
Und das zweite Problem?
Das ist der historische Bias. Und der ist noch subtiler. Ihre Quellen nennen da ein erschreckendes Beispiel mit alten Risikoscores für die Nierenfunktion. Diese Scores enthielten oft einen Korrekturfaktor für schwarze Patienten, der auf längst widerlegten rassistischen Annahmen beruhte.
Oh Gott!
Eine KI, die das unkritisch aus den Altdaten lernt, würde diese historische Ungerechtigkeit systematisch und in riesigem Maßstab fortschreiben.
Das heißt, wir riskieren, eine Maschine zu bauen, die unsere schlimmsten Fehler automatisiert und zementiert? Wie um alles in der Welt verhindert man das?
Die Lösung ist technisch und prozessual. Man braucht knallharte Validierungsprozesse. Man muss die Performance der KI gezielt für verschiedene demografische Untergruppen testen. Eine gute Gesamtgenauigkeit allein reicht nicht.
Und der zweite Schlüssel?
Erklärbarkeit. Explainability. Ein Radiologe darf keine Blackbox akzeptieren. Er muss mit Techniken wie Heatmaps nachvollziehen können, warum das System eine bestimmte Region als verdächtig einstuft. Nur so kann er algorithmische Fehler entlarven.
Fassen wir das also nochmal zusammen. Die Analyse, die Sie uns da zur Verfügung gestellt haben, zeichnet ein wirklich differenziertes Bild. Auf der einen Seite ist multimodale KI in der Medizin längst keine Science-Fiction mehr.
Absolut.
Sie bietet ein enormes, klar bezifferbares Potenzial, um die Effizienz zu steigern und das Personal zu entlasten. Allein die Zeitersparnis bei der Dokumentation ist ein gigantischer Gewinn.
Auf der anderen Seite sind die Risiken, vor allem diese bizarren Halluzinationen und der eingebaute Bias, absolut real. Die Handlungsempfehlungen aus Ihren Quellen sind deshalb auch sehr pragmatisch und klar.
Und die wären?
Erstens, die Grundlage für alles ist eine moderne, auf dem FHIR-Standard basierende Datenplattform. Ohne die geht gar nichts.
Klar.
Zweitens, die KI muss am Anfang immer als Assistent oder zweiter Leser eingesetzt werden, niemals als autonomer Entscheider.
Die Verantwortung bleibt beim Menschen?
Immer. Drittens braucht es ein permanentes Monitoring, um Fehler sofort zu erkennen. Und viertens, und das ist vielleicht das Wichtigste, man muss massiv in die Schulung der Mitarbeiter investieren, damit sie lernen, den Outputs der KI kritisch zu begegnen.
Die Zukunft ist also eine Symbiose, keine Ersetzung.
Genau.
Die KI ist das unermüdliche Arbeitspferd, aber der Mensch bleibt die Instanz für Kontext, Ethik und die finale klinische Entscheidung. Und das wirft eine letzte, wirklich spannende Frage für Sie auf, über die es sich nachzudenken lohnt. Wenn die KI die reine Diagnostik auf Basis von Mustern zukünftig immer besser beherrscht, was wird dann zur neuen, wichtigste Kernkompetenz des menschlichen Arztes? Worauf müssen wir uns heute vorbereiten, damit diese technologische Revolution am Ende nicht nur zu mehr Effizienz, sondern vor allem zu einer menschlicheren Medizin führt?